es gerade hell wurde. Sie hatten irgendwie Öle besorgt und Salben und wollten den Leichnam von Jesus einbalsamieren, so wie das damals üblich war, ihm die letzte Ehre erweisen. Und sie haben sich auf dem Weg noch Gedanken gemacht, das war so ein Höhlengrab und davor war so ein Riesenstein gewälzt. Wie kriegen wir diesen Stein eigentlich da weg? Keine Ahnung, wir laufen trotzdem mal hin, weil der ist eigentlich viel zu schwer, als dass drei Frauen den irgendwie wegschieben könnten. Und auf dem Weg dahin gibt es ein Erdbeben. Keine Ahnung, was genau bei diesem Erdbeben passiert ist. Wahrscheinlich ist bei diesem Erdbeben der Stein da weggeflogen. Aber als sie da hinkommen, ist der Stein weg. Und das Grab ist offen und leer. Und Jesus ist weg. Und sie laufen wieder zurück zu der Gruppe von den Jüngern, die da irgendwie auch trauernd beisammen sitzen und erzählen ihnen, hey, das Grab ist offen und leer. Der Herr ist weg. Zwei von den Jüngern, Johannes und Petrus, laufen auch zum Grab. Und Johannes beschreibt das irgendwie auch noch so dieses völlig unnütze Detail, dass er sogar noch schneller laufen konnte als Petrus, dass er zuerst angekommen ist am Grab. Und Petrus geht als erster rein und sie gucken sich das an und sehen, ja, und da sind die Leinentücher, die um den Leichnam von Jesus gewickelt waren, die liegen da in der Ecke und da das Tuch, was auf seinem Gesicht war, ist ordentlich zusammengefaltet auf dem Kopfende, aber Jesus ist weg. Und die beiden gehen ziemlich verwundert wieder zurück zu ihrer Gruppe. Und gleichzeitig kommt aber auch Maria Magdalena, vielleicht, ich vermute, sie war nicht alleine, auch noch wieder zum zweiten Mal zum Grab. Und da ist der Bericht von Johannes, wie er weitergeht. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben,« antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt »mein Lehrer«. Jesus sagte, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen, »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Das ist der Bericht in der Bibel über Maria Magdalena. Der detaillierteste Bericht, also nicht die einzige Erwähnung, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber eigentlich so der Abschnitt, wo es um Maria Magdalena geht. Und ich finde, dieser Text enthält doch ein paar, finde ich, merkwürdige Dinge. Und eine merkwürdige Sache werde ich jetzt hier mal nicht drauf eingehen. Ich möchte sie trotzdem mal erwähnen. Sie sieht zwei Engel und das wird irgendwie gar nicht groß erwähnt. Also das... Sie unterhält sich mit denen, als wären das ganz normale Leute, aber irgendwie sind es Engel. Also warum sie die nicht erkannt hat, warum sie da nicht irgendwie tierisch Angst hatte oder sonst irgendwas oder da nichts groß erwähnt wird, keine Ahnung, warum das so verkürzt da dargestellt wird. Aber worauf ich eingehen möchte, ist, dass sie sich umguckt und guckt Jesus quasi direkt an und sie erkennt ihn nicht. Sie ist mit dem ein paar Jahre gegangen. Sie war mit dem ein paar Jahre unterwegs, hat ihn so häufig gesehen, hat ihm so häufig zugehört und sie guckt ihn an und sie erkennt ihn nicht, obwohl sie ihn sucht. Und das ist doch komisch, oder? Und das könnte ja daran liegen, dass Jesus vielleicht irgendwie so eine Kapuze aufhatte, dass er so ein bisschen sein Gesicht im Schatten hatte. Oder dass die Lichtverhältnisse noch so doch noch ein bisschen schummrig waren. oder sie gegen das Licht gucken musste. Oder vielleicht auch, dass ihre Augen noch voller Tränen waren, dass sie da gar nicht das so richtig wahrgenommen hat. Ich glaube aber, dass es eigentlich an ihrer inneren Verfassung gelegen hat, dass sie Jesus nicht erkennt, obwohl er direkt vor ihr steht, obwohl er ihr Fragen stellt und sagt, warum weinst du? Wen suchst du? Es gibt in der Bibel noch ein paar mehr Stellen, wo Leute eine Begegnung mit Jesus haben und ihn nicht erkennen. Eine ist die, da sind die Jünger auf dem See Genezareth im Boot und es zieht ein Sturm auf, der ist lebensbedrohlich, sie haben Todesangst. Jesus ist nicht bei ihnen und plötzlich läuft er übers Wasser und kommt auf sie zu und sie erkennen ihn nicht, weil sie so Angst haben und denken, er ist ein Gespenst. Eine andere Szene ist, zwei von den Jüngern gehen nach der Auferstehung, oder nach der Kreuzigung, gehen sie aus Jerusalem weg und sind total enttäuscht. Ihre Welt ist gerade zusammengebrochen, ihr Glauben ist gerade zusammengebrochen und sie gehen von Jerusalem weg und unterhalten sich den ganzen Weg über, was da gerade passiert ist, dass Jesus gestorben ist, auf den sie doch so geglaubt hatten. Und dann gesellt sich Jesus zu ihnen und geht die ganze Zeit mit ihnen spazieren und erhält sich mit ihnen, erklärt ihnen die Bibel, geht noch mit ihnen Abendessen und sie erkennen ihn nicht. Und das ist doch krass. Was haben diese drei Stellen gemeinsam? In allen drei Stellen sind die Leute, die Menschen, innerlich total aufgewühlt. Trauer, tiefe Traurigkeit, Angst. Eine Welt ist gerade zusammengebrochen. Der Glaube ist gerade zusammengebrochen. Deine Welt ist gerade zusammengebrochen. Und in solchen Situationen, glaube ich, ist es bis heute so, dass auch wir Jesus nicht erkennen. Obwohl er manchmal direkt vor uns steht oder direkt hinter uns steht, uns direkt Fragen stellt, obwohl er direkt mit uns zu Abend ist und sonst irgendwas und wir ihn nicht erkennen, obwohl er direkt da ist, einfach nur deswegen, weil wir gerade so voller krasser Gefühle sind, dass wir das nicht sehen, erkennen können. Und wenn du in so einer Situation bist oder in so eine Situation kommst, wo Trauer da ist, wo Traurigkeit da ist, wo Dinge zusammengebrochen sind. Und irgendwie kommen meistens im Leben irgendwann solche Situationen, eher die Frage, wann es kommt und nicht, ob so etwas kommt. Dann, wenn du es nehmen kannst, sei vielleicht ein bisschen gnädig mit dir selber, wenn du dann merkst, ich spüre gerade Jesus nicht, ich sehe ihn gerade nicht, ich höre ihn gerade nicht, empfinde nichts. Ich sitze hier im Gottesdienst im Lobpreis und der Lobpreis läuft so links und rechts vor mir vorbei, ich spüre gar nichts. Dann sei ein bisschen gnädig mit dir. Vielleicht ist bei dir irgendwie alles okay. Vielleicht bist du einfach nur gerade wirklich durch und kannst es gerade nicht empfinden und es ist irgendwie auch okay. Weißt du, was ich meine? Man kann sich ja dann irgendwie noch zusätzlich den Stress machen, zusätzlich zu aller Traurigkeit irgendwie auch noch das Gefühl und jetzt ist noch mein Glaube irgendwie kaputt. Jetzt stimmt was nicht mit mir. Irgendwie scheint es doch ein bisschen normal zu sein. Und dann denkt Maria, es ist ein einfacher Gärtner, ein normaler Arbeiter, der am ersten Tag der Woche seine Arbeit anfängt und der sie fragt, warum sie weint. Und sie fragt ihn, ob er vielleicht den Leichnam da irgendwo weggeschafft hat. Und auch das finde ich irgendwie sehr faszinierend, dass Jesus in einer, empfunden wird als ein ganz normale Begegnung. Und dann erkennt sie ihn, als er ihren Namen spricht. Und keine Ahnung, ob er das auf so eine typische Art und Weise gesagt hat, ob er vielleicht irgendwie Maria oder Mary oder Maria oder Maria Magdalena oder irgendwie auf eine ganz typische Art und Weise wie, keine Ahnung, noch so ein bisschen mit Spitznamen dabei oder ob er das irgendwie auf so eine typische Art und Weise gesagt hat, dass er allein bei dem Wort sie das so erkennt und hört, oh, das ist Jesus. Es gibt so einen Bibelvers, den wir auch hier auf so eine Gebetskarte gedruckt haben, weil er einfach total gut ist. Auch ein Gebet, was wir am Freitag mit vielen zusammen gebetet haben, aus Jesaja 43, Vers 1. Hab keine Angst, ich habe dich befreit, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und ich glaube, das mal so zu empfinden, dass irgendwer deinen Namen ruft und ruft, Kathi, Oliver, Schemal, Esther, Wilko. Das zu empfinden. Und die Jünger, die diese Wanderung unternommen haben und die nicht gemerkt haben, dass der, ja, derjenige, der plötzlich bei ihnen ist, mit dem sie Abendessen, dass das Jesus ist, den haben die plötzlich auch irgendwie empfunden. Irgendwie plötzlich hat mein Herz angefangen zu brennen. Irgendwie haben wir doch die Geste, wie er das Brot gebrochen hat beim Abendmahl. Ey, das war doch Jesus. Und dann haben sie ihn erkannt. Und viele von uns kennen das, plötzlich ein Gefühl zu haben. Du bist im Gottesdienst und hast plötzlich ein Gefühl von absoluter Sicherheit. Von absolutem Frieden. Und du denkst, oh Mann, irgendwas ist hier gerade anders. Oder eine Melodie, die dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Jemanden, den du begegnest, jemanden, den du triffst. Jesus zu erkennen. Jesus möchte erkannt werden. Jesus möchte, dass du ihn erkennst. Er möchte, dass du hörst, wie er deinen Namen ruft. Jesus möchte erkannt werden. Und ich finde das so schön. Ich finde das so schön und ich weiß, dass manche Leute auch Probleme haben, das zu glauben oder nicht mehr glauben oder im Moment nicht glauben. Aber ich finde es, wenn du gerade in so einer Phase bist, hey Mann, das ist doch so schön, es muss doch wahr sein. Also es wäre doch so wünschenswert, dass es wahr ist, weil es so schön ist, diese Szene, dass der auferstandene Jesus einzelnen Leuten begegnet. Und dann eine dritte Sache, die ich echt und ein bisschen merkwürdig finde, ist, wo Jesus zu ihr sagt, halte mich nicht fest. Und in den meisten Bibelübersetzungen steht da sogar, berühre mich nicht. Warum das denn jetzt? Berühre mich nicht. Da gibt es noch meistens die Fußnote, berühre mich nicht länger. Oder halte mich nicht fest, wie es hier heißt. Und ich habe mich gefragt, warum will denn Jesus nicht berührt werden? Und habe da so ein bisschen auch, das ist eine große theologische Frage, also da haben sich schon Leute irgendwie 2000 Jahre Gedanken dazu gemacht, auch viel schlauere Leute, als ich es bin. Und trotzdem, ich habe mir auch meine Gedanken, wollte ich mal zum Besten geben, und so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren. Erste Möglichkeit wäre ja, Jesus hat jetzt auch keine Zeit. Er ist der auferstandene Jesus. So ein bisschen wie Gandalf der Graue, jetzt Gandalf der Weiße. Und er hat echt Wichtiges zu tun. Hey, berühre mich jetzt nicht, keine Zeit. Und das halte ich für total unwahrscheinlich. Der auferstandene Jesus, lesen wir in der Bibel, nimmt sich Zeit, um mit zwei Leuten, der eine heißt Klopas und der andere, dessen Namen wissen wir noch nicht mal, diese Wanderung zu unternehmen, um mit ihnen Abend zu essen. Er nimmt sich Zeit für diese beiden Leute. Dann lesen wir eine andere Begegnung. Der auferstandene Jesus begegnet seinen Leuten, die gerade am Fischen sind, und bereitet für sie Frühstück vor, indem er ein Feuer macht und Fisch brät. Er nimmt sich Zeit, um Frühstück vorzubereiten. Er nimmt sich Zeit für dich. Er nimmt sich Zeit für mich. Jesus hat Zeit und nimmt sich Zeit für dich. Also das kann nicht der Grund gewesen sein. Dann vielleicht so, andere haben gesagt, okay, das liegt vielleicht daran, er ist nicht mehr so der Alte. Er ist jetzt, ja, so nicht mehr Jesus der Graue, sondern Jesus der Weiße. Er hat diesen Auferstehungskörper. Und dieser Auferstehungskörper ist irgendwie, ja, nicht mehr so limitiert wie unser Körper. Er ist irgendwie nicht mehr dem Alterungsprozess so unterlegen wie unsere Körper. Er ist wieder fit, er ist gesund. Trotzdem, Nebenbemerkung, die Narben sind irgendwie trotzdem noch da. Und da gibt es auch Leute, die sagen, ja, deswegen will er vielleicht nicht berührt werden. Aber auch das ist eigentlich Quatsch. Ein paar Sätze weiter lesen wir davon, wie Jesus einem seiner Jünger begegnet, Thomas, und fordert ihn geradezu auf, berühre mich. Und komm, leg den Finger in die Wunde. Sie haben mir doch hier den Speer ins Herz gestochen. Und die Wunde ist immer noch da. Du kannst deine Finger sogar reinlegen. Berühre mich. Also warum sollte er sich jetzt... Also Jesus will berührt werden. Er fordert sogar seine Leute auf, berührt zu werden. Jesus möchte berührt werden und möchte dich berühren. Das ist es nicht. Ist es vielleicht so ein Mann-Frau-Ding? Im ersten Jahrhundert waren die jüdischen Männer in der Öffentlichkeit anderen Frauen, mit denen sie jetzt nicht verheiratet waren, doch etwas distanzierter gegenüber. Und man hat sich begrüßt, aber jetzt auch nicht unbedingt mit einer Berührung. Aber auch das glaube ich nicht, weil Jesus war gerade der, der das irgendwie voll immer durchbrochen hat. Er hat sich von Frauen berühren lassen wie kein anderer Rabbi, wie die anderen Leute auch manchmal entsetzt waren. Eine Frau kommt einmal und kippt eine ganze Flasche Parfum über seinen Kopf. Eine Frau kommt und heult die ganze Zeit über seinen Füßen und wäscht ihm die Füße mit ihren Tränen und küsst ihm die Füße die ganze Zeit. Hat bei mir, bin auch schon lange Prediger, noch nie eine Frau gemacht. Und ich glaube, ihr werdet genauso entsetzt, wenn ich jetzt hier predigen würde und ich würde das so einfach so, ja, das gehört jetzt so irgendwie. Ich glaube, Jesus möchte berührt werden von dir und er möchte dich berühren. Ich glaube, und so lesen wir es in Matthäus eigentlich auch in einem der Parallelberichte, dass Maria Jesus gesehen hat und sich vor ihm niedergefallen hat und seine Beine umklammert hat und ihn nicht mehr losgelassen hat. Und gesagt, dich verliere ich nie wieder. Ich will nie wieder, dass du gehst. Ich will dich immer haben. Ich lasse dich nie wieder los. Bleib immer bei mir. Wir lesen in Matthäus unterm halt auch so der Hinweis, dass sie vielleicht auch nicht alleine war, dass andere Frauen bei ihr waren. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Und ich stelle mir die Szene vor, vielleicht ging das, weiß ich nicht, wie lange das ging. Ich glaube nicht, dass das sekundenlang ging, sondern dass das minutenlang, vielleicht weiß nicht, wie lange das ging, dass Maria ihn festgehalten hat. Also ich glaube, ich hätte es getan an ihrer Stelle. Und dass dann irgendwann Jesus sagt, okay, und jetzt halte mich nicht mehr fest, sondern hey, da sind noch 11 völlig zerstörte Jünger, da sind noch, keine Ahnung, vielleicht waren die auch 120, das waren ja nicht nur 11. Geh zu ihnen und sag, ich möchte sie treffen und ich sag ihnen, ich lebe. Und ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel aufgefahren. Aber wenn das passiert, dann schicke ich den Heiligen Geist und dann wirst du mich immer haben. Und dann kannst du mich immer fest umklammern. Ich werde in deinem Herzen sein und dann wirst du mich immer bei dir haben. Aber jetzt musst du mich nochmal loslassen. Wenn man das so sieht, gibt es vielleicht ein anderes Bild. Jesus möchte berührt werden von dir. 100%. Jesus möchte berührt werden von dir, von den Liedern, die du singst, von dem, wie du handelst, von dem, wie du denkst, von dem, wie du seine Füße küsst, wie auch immer du das machen kannst. Jesus möchte von dir berührt werden und er möchte dich berühren. Franz von Assisi berichtete Folgendes. Er war auf einem Pferd unterwegs. Und plötzlich stand vor ihm ein armer Mann, der an Lepra erkrankt war und sein halber Kopf war völlig entstellt von Lepra. Und Franz von Assisi forderte den Mann auf, der mitten auf dem Weg stand, geh zur Seite, ich muss hierher rein. Okay. Aber der Mann blieb wortlos da stehen und versperrte den Weg. Dann hat er gesagt, okay, hat ein bisschen Geld aus der Hosentasche genommen und hat ihm Geld hingeworfen und hat gesagt, okay, aber nun, geh zur Seite, ich muss passieren. Der Mann blieb stehen. Dann ist er von seinem Pferd abgestiegen und hat seinen Umhang abgenommen, so ein bisschen St. Martin-mäßig, und hat diesen Umhang um den armen Mann gelegt. Und hat gesagt, und nun bitte geh. Aber der Mann blieb stehen. Und dann hat er seine Hände genommen und hat den Kopf diesen armen Mannes umfasst und ihn auf die deformierten, von Lepra gezeichneten Lippen geküsst. Als er sich umdreht zu seinem Pferd und nochmal auf den Weg guckt, ist der Mann vom Boden verschwunden. Und er ist sich so sicher, das war Jesus. Jesus möchte berührt werden. Jesus sehnt sich nach Berührung mit uns. Und er will Wege finden, dass das möglich wird. Jesus möchte Wege und er findet die Berichte, die wir vom auferstandenen Jesus in der Bibel haben, sind so unterschiedliche Wege über das Brotbrechen, über den Geschmack, über das Gefühl, über fühl meine Wunden, hör meine Worte, sieh dir das an. Er möchte Wege finden, wie du ihn fühlen kannst. Ihr Musiker kommt gerne schon mal nach vorne. Ich möchte noch eine letzte Geschichte erzählen. Vielleicht kennen die auch einige. Ich habe sie diese Woche zum ersten Mal gehört. Es ist von einem japanischen Ehepaar, Mr. und Mrs. Kuroki. In der Bibel wird immer mal wieder die Beziehung zwischen Gott und Menschen als eine Liebesbeziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau oder Braut und Bräutigam beschrieben. Und ich finde, dass deswegen diese Geschichte auch irgendwie passt. Gott, der Bräutigam, der Ehemann und wir, die Ehefrau. Und dieses Ehepaar Kuroki sind einfach ganz normale Leute, Milchbauern, zwei Kinder. Und trotzdem kommt irgendwann in ihrem Leben so ein Schicksalsschlag, dass die Frau Diabetes bekommt und kurz danach aufgrund der Diabetes erblindet. Und das verkraftet die Frau nicht, dass sie zu alledem auch noch sich völlig zurückzieht und an schweren Depressionen erkrankt und das Haus nicht mehr verlässt. Und der Mann weiß nicht, was er tun soll, aber er möchte irgendwie das Herz seiner Frau irgendwie gewinnen. Er möchte etwas tun für sie und so fängt er an, den Garten umzubauen. Er fällt Bäume, macht die Wurzeln raus und pflanzt überall diese ganz intensiven japanisch-pinken Blumen, weil die scheinbar seine Frau irgendwie auch so geliebt hat. Und er baut diesen Garten 2 Jahre lang um. Und dieser Garten wird ein riesengroßes Blütenmeer nur von dieser einen Blume. Und seine Frau riecht den Duft der Blumen und geht wieder raus in den Garten. Gleichzeitig hat er die Zäune um seinen Garten abgebaut und lädt alle Leute ein, die seinen Garten wie einen Park benutzen möchten, zu kommen. Und ganz viele Leute kommen und die Frau hat wieder Kontakt zu anderen Menschen. Und irgendwie passiert es wirklich, dass die Depressionen überwinden werden, dass die Frau wieder mitten im Leben ist. An Spitzentagen wird dieser Park oder dieser Garten von 7000 Leuten am Tag besucht. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Herz berühren möchtest. Immer noch. Immer wieder neu, durch das, was wir riechen, durch das, was wir sehen, durch das, was wir fühlen, empfinden, hören, die Leute, denen wir begegnen, das, was wir schmecken. Und Jesus, danke dafür, dass die Begegnung mit dir auch so viel Positives hat, dass sie so was Gesundes ist, so was Gutes ist, so was, was die Seele voll macht. Was uns ein Gefühl gibt der absoluten Sicherheit. Jesus, und du möchtest auch gerne berührt werden von uns. Und ich bitte dich darum, dass, ja, jetzt machen wir noch Lobpreis, Lieder für dich. Ja, möchten dein Herz berühren. Möchten dich berühren. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, weil wir manchmal uns das irgendwie schwerfällt aus diversen Gründen. Amen. Wenn ihr Lust habt, steht gerne auf. Und wenn ihr keine Lust habt, steht gerne auf, wenn es geht.
A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all will believe, we sing the song of ages to the Lamb. It's the highest, your name. It's the greatest, your name. Stands above them all. it's all power and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever, your name. It's the highest, your name. It's the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be,
stark, ich gnade sehe,
dann erkreist. durch deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme. Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf. Gnade zieht mich zu dir. In dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht. Ich atme ein in deine Liebe. So wunderschön, hier bei dir.